Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Fernsehen lebt von Menschen, die eine Bühne betreten und sofort eine Atmosphäre schaffen, die Millionen Zuschauer erreicht. Mein heutiger Gast gehört zu den Persönlichkeiten, die das deutsche Fernsehen über viele Jahre geprägt haben. Sie ist Moderatorin, Schauspielerin, Autorin, Künstlerin und eine der bekanntesten Gesichter der TV-Unterhaltung der 80er und 90er Jahre. Bekannt wurde sie zunächst beim NDR mit der aktuellen Schaubude. Später moderierte sie im ZDF unter anderem die populärwissenschaftliche Knopf-Hoff-Show und den ZDF-Fernsehgarten, eine der erfolgreichsten Unterhaltungssendungen im deutschen Fernsehen. Doch ihre Karriere erzählt auch eine Geschichte über Mut, über Haltung, über Veränderungen in der Medienwelt, über Sichtbarkeit, persönliche Entscheidungen und darüber, was es bedeutet, seinen eigenen Weg zu gehen. Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, Ramona Leis.
Ja, hallo, lieber André. Ich freue mich sehr, dass wir zwei ein nettes Gespräch zusammen haben werden.
Ja, die Freude ist ganz meinerseits und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, liebe Ramona Leis, heute bei mir zu Gast zu sein. Sie geben ja nicht mehr so viele Interviews, Sie haben dennoch gut zu tun und sind viel unterwegs, glaube ich, aber ich habe natürlich 1000 Fragen an Sie und ich möchte gleich auch mal einsteigen mit einem Satz, der Ihnen sicherlich vertraut ist, nämlich: Hier ist Bayern 3, die Servicewelle von Radio München. Was kommen denn da für Erinnerungen bei Ihnen hoch?
Ja, da war ich noch jung und schlank. Und gerade ganz am Anfang meiner Karriere und beim Bayerischen Rundfunk als Nachwuchssprecherin habe ich mich beworben. Und die Auswahlkriterien waren ganz schön hart. Da war eine sehr strenge Jury. Die Bewerber, das waren dann insgesamt 10 Leute nur noch im zweiten Durchgang, die übrig geblieben waren. Und 4 Mädchen, ich war eins davon. Ja, Voraussetzung war natürlich die Stimme, die Aussprache musste stimmen und man sollte nach Möglichkeit 2 Fremdsprachen beherrschen, eine dritte wenigstens noch phonetisch. Und dazu musste man ein angefangenes Hochschulstudium vorweisen, denn die wollten eigentlich nur Studenten. Ja, und das eigentlich nur, um zu sagen, hier ist Bayern 3, die Servicewelle von Radio München. Auch ein gewisses, ja, gewisses Allgemeinwissen war gefragt, Wissen über Geschichte, Zusammenhänge. Also ganz schön happig, um da reinzukommen.
Und das war für Sie auch von vornherein so ein bisschen in Ihrem Leben der Plan, in diese Medienwelt hereinzukommen? Oder hatten Sie in ganz jungen Jahren noch ganz andere Pläne mit Ihrem Leben?
Nee, ich hatte eigentlich ganz andere Pläne. Ich habe zu der Zeit Germanistik, Theaterwissenschaften und Amerikanistik studiert und wollte eigentlich mehr in den schreibenden Bereich gehen. Habe mein Studium so ein bisschen aufgepeppt mit damals noch D-Mark als Model und wurde da eigentlich als Model, habe ich mal für das Bayerische Fernsehen einen Job gehabt. Die Petra Schürmann hat damals die Sendung moderiert. Ah, ja. Ich war eins von einigen Models. Und kam mit dem Redakteur ins Gespräch und er meinte, Mensch, Sie haben eigentlich eine gute Stimme. Ich habe gehört, beim BR werden Nachwuchssprecher im Hörfunk gesucht. Wollen Sie sich da mal bewerben? War gerade der Zufall. Und dann habe ich mich da beworben und wurde mit in die engere Wahl genommen. Und den Rest der Story, den kennen wir.
Den kennen wir alle, dazu werden wir heute auch noch ein bisschen kommen. Sie sind in München geboren, Sie wohnen heute in Waldrudering, das ist direkt an der Stadtgrenze zu Haar. Also ich bin ja auch gebürtiger Franke in dem Falle, das rollende R haben wir beide, glaube ich, ganz gut drauf. Ja. damit verbindet man Sie auch so ein bisschen. Sie waren ja schon immer auch jemand, die sehr authentisch herübergekommen ist. Sie haben das gerade erwähnt, Germanistik studiert, Theaterwissenschaften, Chemie studiert, sind dann beim Fernsehen gelandet über Umwege. Aber das, was Sie ursprünglich studiert haben, wie hat Sie das dann später in Ihrem weiteren beruflichen Werdegang noch begleitet?
Ja, insofern, als ich mir sehr gut meine Texte schreiben konnte, als ich sehr gut im Formulieren war und was mir auch sehr geholfen hat in den Theaterwissenschaften als Studium, war eigentlich, dass ich gelernt habe, dort auch mal auf einer Bühne zu stehen und frei zu artikulieren. um auch mal ganze Sätze zu sprechen, ohne dass ich irgendwas immer ablesen musste. Und es war eigentlich eine ganz gute Sache und dass ich einfach auch mit Literatur schon ja, mich schon auseinandergesetzt hatte. Und im Hörfunk kam mir das auch zu Pass, weil da war es ja sehr, sehr wichtig als Sprecherin, dass da ist ja nur die Stimme im Vordergrund. Ne? Ja. Man kann nur mit Stimme punkten und nicht mit Aussehen. Man muss da einfach klar sprechen, ohne dass es manieriert klingt. Also das heißt, ohne dass es so wie so ein Möchtegern-Theater-Schauspieler klingt. Es soll normal klingen, wie wenn du und ich jetzt eben mal reden miteinander, aber andererseits auch durchaus eine Klarheit in der Stimme haben. Also nicht im Hals hinten sprechen, so wie ja manche Leute das tun, oder sehr vernuscheln, wie manche Schauspieler das gern machen. Die meinen, sie sind besonders schick, wenn sie sehr viel nuscheln. Dabei versteht man es halt einfach nicht. Ne? Also dieses selbstverständliche Sprechen, das ist Voraussetzung.
Und Radio verzeiht keine Unklarheit, da kommt es eben nicht nur auf die Stimme an, sondern vor allem auch auf den Rhythmus und die Präzision.
Ja, man muss knapp bleiben in dem, was man sagt, und klar im Rhythmus, in der Präzision, und trotzdem, als würde es einem gerade einfallen, was man sagt.
Na, das ist doch am allerbesten. Das ist ja wie bei uns heute in unserem schönen kleinen Podcast, dass wir so ein bisschen auf das Leben zurückblicken. Ich darf an der Stelle sagen, Sie sind 69. Ich glaube, das ist 29, oder sagt man heute? Ist ja alles so ein bisschen, was ist man ja, schon mit 69? Also.
Mit 69 beginnen die besten 10 Jahre im Leben einer Frau zwischen ihrem 69. und 70. Geburtstag.
Das glaube ich Ihnen gerne. Ich hatte kürzlich bei mir einen Podcast-Gast, meinen ältesten Podcast-Gast bisher, Anneliese Hackmann. Die ist zarte 90 Jahre jung. Und wenn Sie die mal erlebt haben, die ist Vorsitzende eines Edelkatze-Vereins aus Essen, auch Präsidentin dort, also eine der Expertinnen nicht nur in Deutschland, in Europa für Rassezucht, Katzenzucht. Das ist Wahnsinn, mit 90 Jahren noch so eine Energie zu versprühen. Diese Frau ist mehr unterwegs, wie viele Menschen in ihrem ganzen Leben nicht irgendwie um den Globus reisen können. Also diese Energie verspüren auch viele Menschen im Alter noch. Das wollte ich damit sagen. Aber soweit sind wir bei Ihnen noch nicht. Sie sind ja noch in den frühen Jahren gelandet. Aber wir gehen mal zurück zu 1981. Da sind Sie ja dann, da ging es bei Ihnen so richtig los als Hörfunksprecherin. Ihr erster Job. Was haben Sie denn dort gelernt, was später im Fernsehen geholfen hat?
Ja, dass man auf alle Situationen eingestellt sein muss, dass man jetzt nicht viel Zeit hat, um groß nachzudenken, sondern auch schlichtweg schnell mal reagieren und präzise sein muss, Fröhlichkeit haben muss und trotzdem ein gewisses Wissen, dass einem da nichts Blödes passiert. Ne? Also so, wir wurden auch sehr gedrillt, dass wir Namen richtig aussprechen oder die auch, wenn man wusste, da kommt schwierige Namen, die man nicht kennen, auch mal bisschen recherchieren. All das musste man machen, damit man da sich nicht blamiert. Und heute blamieren sich viele Leute sehr herzlich, ohne das zu merken.
Ja, das passiert allerdings, ja, das stimmt. Sie haben dann 1984 Ihr Debüt gefeiert als Fernsehmoderatorin mit der Sendung Aktuelle Schaubude im Norddeutschen Rundfunk im NDR. Und dieses Format haben Sie 147 Folgen lang präsentiert bis 1987. Liebe Frau Leis, wenn Sie auf diese Jahre zurückblicken, wie haben Sie denn diese Zeit als junge Moderatorin erlebt? Wie hat sich da aus Ihrer Sicht seitdem die Rolle von Frauen im Fernsehen verändert?
Ja gut, das war eine sehr alteingesessene Sendung, die ich übernommen habe. Und für mich als Münchnerin im Norden für eine typisch norddeutsche Fernsehsendung zu arbeiten, war erstmal nicht so ganz einfach, weil das war dann schon so ungefähr Majestätsbeleidigung. Da kommt die aus München daher und will uns im Norden was erzählen. Aber die Leute haben sich sehr schnell an mich gewöhnt und mich auch sehr schnell lieb gewonnen. Was hat sich an der Rolle der Frau, die Rolle der Frau damals im Fernsehen war eigentlich eine eher co-moderative Rolle. Also es gab einige Chefs, da habe ich immer wieder die Sätze gehört, eine Frau allein ist nicht bühnenfüllend. Eine Frau alleine wollen die Leute nicht sehen, da muss immer ein Mann sein, und sozusagen, sei mal froh, wenn sie aus der Assistentinnenrolle schon rausgekommen sind, die Frauen. Also wir waren nicht mehr nur Assistentin von Männern, sondern teilweise, also gerade in der Schaubude, konnte ich auch gleichberechtigt moderieren mit meinem männlichen Partner. Aber es waren eigentlich damals alle Sendungen, die mehr im Gala-Bereich vor allem auch waren, da war immer ein Mann dabei. Also eine Frau allein oder zwei Frauen vor der Kamera, das war eigentlich absolut unüblich. Da gehört ein gestandener Mann auf die Bühne sozusagen. Das war immer so die Sicht der Dinge damals. Hat sich heute ein bisschen verändert und ich habe auch die Jahre auch dann miterlebt, wo es dann immer besser wurde. Ja, passte dann schon. Ne? Ich habe also aber immer versucht, als Frau meinen Mann zu stehen und mich auch durchzusetzen, bin dann auch oft bei meinen männlichen Kollegen angeeckt, weil die gemeint haben, ich solle mich nicht in den Vordergrund spielen. Ich habe mich aber nicht in den Vordergrund spielen wollen, sondern wollte halt einfach auch nur meine Sachen machen und fertig. Ne? Mhm. Aber es war nicht so ganz einfach. Also mit Männern haben oftmals damals immer so das Problem gehabt des Konkurrierens mit mir. Und das fand ich eigentlich immer blöd, aber es war so. Man kann die Männer dann auch nicht ändern.
So sieht's nämlich aus. Jetzt sprechen Sie ja mit einem Mann, aber ich bin da ganz bei Ihnen, vor allem, weil ich vor einiger Zeit die wunderbare Ulla Kockan-Brink bei mir begrüßen durfte, mit der ich ja auch über die 90er, vor allem auch über die 80er Jahre sprechen durfte. Dann war Ulla Kockan, nicht neben Ulla Kockan-Brink auch Ulrike von der Gröben bei mir im Podcast zu Gast. Und da ist immer wieder so eine Parallele erkennbar. Ja? 1984, Anfang der 80er, das war eben noch eine andere Medienwelt. Da gab es in Deutschland gerade einmal Sender wie, ich glaube, RTL Plus, Sat.1. Das war der Beginn des Privatfernsehens. Und viele Haushalte hatten ja nur drei Programme. Und Fernsehen war noch ein echtes gemeinsames Lagerfeuer auch der Nation. Ich kann mir da schon vorstellen, dass es echt eine Zeit war, in der Frauen im Fernsehen deutlich seltener diese großen Unterhaltungssendungen moderierten als heute. Und da hat sich glücklicherweise viel verändert.
Ja, das stimmt. Ich denke auch, dass wir in den 80er Jahren, die Frauen, die da tätig waren, sehr gute Vorreiter waren für die Ladies, die heute auch dran sind. Und auch wenn man jetzt zurückdenkt, wir haben uns eigentlich sehr viel mehr für die Emanzipation eingesetzt und sehr viel selbstverständlicher den Feminismus betrieben, als das die Damen heute machen. Und haben, glaube ich, da eine ganz gute Startbahn hingelegt, sodass die dann mit ihren Flugzeugen ab los in den Himmel fliegen konnten. Also das muss man schon sagen, wir waren da gewisse Wegbereiterinnen.
Auf jeden Fall. Jetzt hat man ja heute andere Möglichkeiten. Es gibt WhatsApp-Gruppen, man kann sich E-Mails schreiben, mal kurz zum Hörer greifen. Gut, das ging in den 80er Jahren auch schon. Es gab ja Moderatorinnen, Kolleginnen von Ihnen. In Ostdeutschland war das dann Carmen Nebel, die begann Anfang der 1980er Jahre beim DDR-Fernsehen ihre Karriere. Dann gab es ja auch Margarete Schreinemakers, die arbeitete in den 1980er Jahren auch schon beim Fernsehen. Haben Sie irgendwann mal für sich so festgestellt, dass es gar nicht schaden würde, vielleicht sich auch so ein bisschen zu vernetzen, auszutauschen, wie das andere Kolleginnen erleben? Oder war das damals überhaupt kein Thema bei Ihnen?
Nee, wir haben eigentlich wenig Kontakt untereinander gehabt. Und wir haben eigentlich nur im Job, wenn man sich mal gesehen hat. Aber der Austausch zwischen Kolleginnen war eigentlich damals nicht üblich. Und weiß auch nicht warum. Es war halt eigentlich nicht so üblich, dass man mal zum Hörer gegriffen hätte. Aber man hat sich so auf Einladungen hat man sich natürlich getroffen, aber richtige Freundschaften waren nicht möglich, dass gestartet hätten. Habe ich auch bei anderen nicht gesehen. Ich habe mich sehr gut mit allen verstanden, aber das war's dann auch schon, ne?
Ja, das hört man oft. Jetzt muss ich mich so ein bisschen outen bei Ihnen. Ich bin Jahrgang 1983 und als ich mit meinen Eltern, mit meiner Familie vor dem Fernseher saß, da lief zu meiner Jugend oder Kindheit, muss ich sagen, lief die Knopf-Hoff-Show, mit der ja viele von uns groß geworden sind. Ich weiß, das mögen die Gegenüber immer nicht, wenn man sagt, man ist mit ihnen groß geworden. Aber in dem Falle war es ja so.
Ich finde es nett, weil ich sage immer, meine Knopf-Hoff-Kinder von damals sind jetzt groß und kennen mich auch alle noch.
Das
ist das Witzige. Ich denke immer, mich kennt kein Mensch mehr, aber es ist ja ihre Generation jetzt dran. Ja. Und die kennen mich tatsächlich noch sehr gut. Mein Sohn ist übrigens auch ein 83er-Jahrgang.
Ach Mensch, ja toll. Da haben wir doch schon was gemeinsam. Das ist doch schön. Also, liebe Frau Leis, Sie haben diese Show moderiert im ZDF. Da wurde ja wirklich alles ausprobiert, von physikalischen Experimenten bis zu, naja, auch ziemlich spektakulären Vorführungen. Gab es da einen Moment im Studio, in dem Sie kurz dachten, hoffentlich fliegt uns das hier nicht komplett um die Ohren?
Ja, das gab es eigentlich schon. Ich war auch immer ziemlich schnell mit dem Wegspringen. Also wir hatten zum Beispiel mal ein lustiges Erlebnis mit dem damaligen Forschungsminister Riesenhuber. Und Herr Riesenhuber stand neben Joachim Bublatt, der ja die Sendung erdacht und erfunden hat und mit mir moderiert hat. Und mit mir standen wir zu dritt vor einem Experiment, Chemie im Experiment, und haben da so ein bisschen rumgetan. Und beim ersten Durchgang war das eigentlich nicht spektakulär genug. Da war nur ein kleines Puff. Und dann hat der Joachim gesagt, wir machen ein bisschen mehr von der Mischung. Und das haben wir dann gemacht. Und ich habe mir schon gedacht, ups, hüte dich. Und dann hat dann Riesenhuber wieder angefangen und hat dann so reingedetscht mit irgendeiner Chemikalie. Und ich sprang zur Seite. Es war ein inneres Gefühl. Und als ich mich dann umgedreht habe, hat er keinen kleinen Puff gemacht gehabt, sondern einen sehr großen Puff. Und Riesenhuber hatte ja damals diese buschigen Augenbrauen. Die waren dann etwas versenkt. War saukomisch. Der hatte immer noch so ein bisschen Rauchschwaden an den Augenbrauen. Aber so ist nicht recht viel mehr passiert. Also da gab es schon einige Momente, wo es einmal richtig geknallt und gezischt hat im Knopfhoff-Studio. Ich habe da sehr nette Erinnerungen dran. Aber es ist immer alles gut gegangen.
Ja, Sie haben es gut überlebt.
Die Knopfhoff-Show, und das war eigentlich ganz interessant bei der Knopfhoff-Show. Ich war ja damals die einzige Frau im deutschen Fernsehen, die mit Technik und Physik in Verbindung gebracht werden konnte. Es war so ein Alleinstellungsmerkmal. Und meine Rolle als Frau war da schon sehr viel besser. Denn der Herr Bublatt hat schon auch immer darauf geachtet, dass nicht nur er die physikalischen Dinge erklärt oder die technischen, sondern auch ich. Ja. Was für mich unglaublich schwierig war, weil ich musste mir das innerhalb kürzester Zeit alles irgendwie inhaltlich kapieren, merken und vor allem wiedergeben und in einer gewissen Zeit auch nur wiedergeben. Sage mal, was jetzt macht das mal in 20 Sekunden oder so. Da habe ich viel gelernt, wie man frei spricht und auf den Punkt kommt und schnell im KP ist. Also das war eine Sendung, wo ich auch als Frau richtig Profil hatte. Das hat mir gut gefallen, war super.
Na, das war ja auch noch anspruchsvolles Fernsehen. Also da mussten Sie ja schon komplexe physikalische, technische Zusammenhänge dann auch, wie Sie schon gesagt haben, in kürzester Zeit erfassen und eben auf den Punkt formuliert wiedergeben. Und Sie haben das auch erwähnt, frei heißt, es gab ja noch keinen Teleprompter.
Nee, gab keinen Teleprompter. Man musste noch selber denken und selber was aus seinem Gehirn rauskramen, was man nun erzählen könnte. Ja. War eigentlich schon eine schwierige Sache. Also es war sehr anspruchsvoll in der Art und Weise und hat dem Moderator, der Moderatorin sehr viel abverlangt. Aber war auch eine sehr, sehr gute Schule. Ich habe ja dann auch viele Live-Sendungen noch gemacht, da hat das alles geholfen.
Ja, und die Sendung lief ja auch sehr lange, zwischen 1986 und 2004.
Wie Sie alles wissen, Sie haben gut recherchiert. Kompliment,
wüsste
ich jetzt auf Anhieb gar nicht so.
Liebe Ramona Leis, ich bereite mich ja auf meinen Gast gut vor. Das ist ja sonst auch peinlich für mich, wenn ich Ihr eigenes Leben nicht so wiedergeben kann. Denn Sie haben ja viel erlebt. Und ich muss nochmal auf dieses Format eingehen, weil es ja wirklich das ist ja schon ein Knüller gewesen. Ja, da wurden ja oft einfache, aber eben auch manchmal so spektakuläre Experimente gezeigt oder auch grob erklärt. Und was ich auch sehr spannend fand, jetzt rückblickend, daran erinnere ich mich nicht als Kind, da konnten ja auch Hobbyerfinder oder hatten Hobbyerfinder die Möglichkeit, ihre eigenen Erfindungen dem Publikum vorzuführen, wie zum Beispiel eine Brezelschneidemaschine oder so ein Schaumkopfwurfmaschine. Wie hat man das denn im Vorfeld getestet? Waren Sie da involviert oder hat das dann ein Redakteur gemacht?
Nee, die Redaktion hat das ausgewählt, es haben sich sehr viele Leute beworben. Und das wurde dann auch sehr liebevoll umgesetzt. Also die Leute sind immer sehr gerne gekommen. Es war erstaunlich, wie viel Hobbyerfinder es gegeben hat. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber ja, auf was für Ideen die gekommen sind, das war wirklich genial. Also das hat schon sehr viel ausgemacht. Und unser Knopfhoff-Professor, der hat auch immer Experimente ausprobiert, unser verrückter Professor. Das ist auch ein sehr netter Running Gag gewesen in der Sendung. Und dann wurde das auch kombiniert mit einer Band. Die haben es vielleicht auch noch in Erinnerung.
Die Chessband meinen Sie wahrscheinlich, die Titel- und Abspannmelodie begleitet hat.
Ja, und auch zwischendurch, ne, dieses musikalischen Intermezzi, die dann, wo man dann das nochmal kurz als Rückblende die Beiträge noch eingespielt hat. Also es war eine sehr bunte Sendung und da war eigentlich schon auch damals vom Sender ein gehöriges Stückchen Mut gefragt, das erstmal auszuprobieren oder überhaupt ins Programm zu machen. Es war ja was ganz Neues, was man auch als Format noch nicht gekannt hat. Ja, einfach mal ausprobieren. Und das haben wir gemacht. Und es wurde so ein Knüller mit unglaublichem Publikumserfolg, also kaum zu glauben.
Haben Sie denn damals dann mehrere Folgen an einem Tag aufgezeichnet, wie es ja oft der Fall war?
Nee, das war nicht möglich. No. Die Sendung war unglaublich aufwendig in der Herstellung. Man musste das Studio oft umbauen. Also wir hatten mal, was weiß ich, eine Garage im Studio, die zersägt wurde von riesigen Geräten. Das kann man, das dauert allein 2 Stunden, bis das hinkauen hat. Aber eine Sendung hatte immer, ich glaube, 2 oder gar 3 Tage Produktion. Und es gab ja im Jahr nur 6 Sendungen von der Knopfhoff-Show und im Vorabendprogramm. Und trotzdem haben das so viele Millionen Leute angeguckt, dass es bis heute noch bekannt ist. Ne? Das würden sie heute wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen.
Ja, Sie überraschen mich gerade mit der Länge der Aufzeichnung, denn ich frage mich, da saßen ja auch Zuschauer, wie haben Sie das denn mit den Menschen gelöst? Die mussten ja vielleicht auch mal arbeiten zwischendurch. Dürften die zwischendurch mal raus, oder?
Nein, die waren gebucht für 2 oder 3 Tage. Ja, die waren da mit ganz großer Begeisterung dabei und haben sich freigenommen oder was auch immer. Also musste ja immer das gleiche Publikum dann sein für eine Sendung. Ne? Waren da fleißig dabei, mussten natürlich auch zwischendurch Wartezeiten in Kauf nehmen. Mhm. Ja, einfach wollten dabei sein und haben da immer toll mitgemacht.
Und dann auch 3 Tage die gleiche Kleidung.
Genau. Man durfte sich waschen zwischendurch.
Das beruhigt mich ein bisschen für Sie. Gut, aber auch das haben Sie gut überlebt. Sie waren ja oft am richtigen Ort. Und wenn wir jetzt so ein bisschen nach vorne blicken, dann kam ja der 31. Dezember 1989. Da waren Sie am Brandenburger Tor. Also nach dem Fall der Berliner Mauer haben Sie dort mit Pit Weyrich im ZDF die große Silvestergala moderiert. Und da gab es ja auch diesen legendären Auftritt von David Hasselhoff am Brandenburger Tor. Ich glaube, das war ein Fernsehmoment, der auch in eine Zeit fiel, in der Deutschland sich gerade neu erfunden hat, Millionen Menschen hoffnungsvoll auf ein neues Kapitel blickten. Liebe Ramona Leis, haben Sie in diesem Moment schon geahnt, dass Sie da gerade Teil eines Fernsehbildes werden, das später als Stück Zeitgeschichte galt? Denn da haben Menschen ja noch tatsächlich auch eingeschaltet.
Nee, das habe ich nicht so groß eingeschätzt. Ich habe einfach nur damals in der Moderation gedacht, ja super, wird eine tolle Sendung. Und aber dass das so ein Stück Zeitgeschichte wird, das war mir nicht klar zu dem Zeitpunkt. Wahrscheinlich wäre ich sonst unglaublich aufgeregt gewesen, aber so war es auch gut. Ich habe da einfach meine Cola vor der Sendung getrunken und habe gewartet, bis losgeht. Und dann, wumps, war ja auch eine Live-Sendung. Ja. Und hat wirklich ganz erstaunlich, also wie die Sendung wird ja heute noch immer wieder gezeigt. Das war schon eine meiner Hauptsendungen, ohne dass ich das vorher geahnt hätte.
Ja, das ist ja das Schöne, dass man es vorher nicht weiß, was auf einen noch zukommt. Denn dann ging es ja noch weiter. Es war ja noch nicht das Ende und ist es auch jetzt nicht. Denn Sie haben danach irgendwann sicherlich irgendwie einen Anruf bekommen oder eine E-Mail gab es vielleicht noch nicht, Fax-Anruf, ein Gespräch. Irgendeiner ist auf Sie zugekommen, meinte, liebe Frau Leis, hätten Sie nicht Lust, mal beim ZDF-Fernsehgarten vorbeizuschauen?
Ja, also damals war es ganz einfach. Da hat einen der Programmdirektor angesprochen, haben Sie Lust, das zu machen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Und schon war es passiert. Also da war eigentlich sehr spontan, dass das gekommen ist. Und das haben wir natürlich gerne gemacht. Die Sendung ist mir auch unglaublich entgegengekommen von der Art und Weise, die erstens, es war immer eine Live-Sendung und es war unglaublich viel los. Ich konnte genauso sein, wie ich bin. Also ich musste jetzt nicht die feine Lady spielen oder die kecke Göre oder was auch immer für eine Rolle, sondern ich war Ramona eins pur. Und das war einfach eine tolle Sache und war so viel von allem Möglichen dabei. Meine Vorgängerin ist ja die Ilona Christen gewesen, die das auch ganz toll schon beim Publikum eingeführt hatte. Und wir haben so viele Themen gehabt in Mode, Werken, Gesundheit, Garten, Kochen, Artistik, viel Musik. Das war unglaublich und da bin ich einfach durch diese 120 Minuten durchgespurtet und hatte viel Gaudi, viel Spaß, war natürlich auch sehr viel Inhalt, was man sich auch merken musste, weil ich habe immer auch so den Anspruch gehabt, ich möchte möglichst frei moderieren und habe mir hauptsächlich Stichpunkte gemerkt und halt dann geredet.
Das kann auch nicht jeder. Diese Sendung begann ja im Juni 1986 mit der von Ihnen schon erwähnten unvergessenen Ilona Christen. Und dann von 1993 bis 1999 waren Sie als Moderatorin tätig. 98 Sendungen nach meinen Informationen, die Sie moderiert haben. Da gab es ja immer diese verschiedenen Kategorien. Mode, Kochen, Heimwerken, Gesundheitstipps, Gartenpflege, Sport. Hat Sie da was besonders angesprochen?
Ach, nee, eigentlich nichts Besonderes. Ich fand gerade witzig, dass das so ein Mischmasch von allem Möglichen war und habe an allem einfach Spaß gehabt. Und am meisten hat mir eigentlich immer gefallen die Aktionen, die gemacht wurden. Und da war immer unglaublich viel los und das Publikum war immer gut drauf. Es war schon schön. Ich werde jetzt auch demnächst mal wieder dort Gast sein. Am 7. Juni bin ich zum 40. Geburtstag eingeladen und da mache ich eine kleine Überraschung mit der Andrea Kiewel.
Ach, wie schön. Na, das ist doch, ja. Ich glaube, da kann man auf vieles zurückblicken. Da gab es ja noch diesen Fernsehkoch Armin Rossmeier. Also viele Persönlichkeiten begleiten ja auch dieses Format schon seit vielen, vielen Jahren. Was hat denn für Sie die Sendung ausgemacht? Was war denn so das Geheimnis dieser ganz besonderen Unterhaltungssendung?
Einfach, dass die Nähe zum Publikum und dass das eine Sendung war, die war zum Anfassen und die war unglaublich 1:1. Das war eine ehrliche Sendung und das kam auch für die Leute rüber und es war kurzweilig und hat da jetzt einfach die Leute gut unterhalten und es war sehr bunt gemischt. Es war also nicht so eine einseitige Sendung, dass man jetzt nur volkstümlichen Schlager oder Schlager gehabt hätte. Wir hatten auch viele Boybands, die damals gerade angesagt waren. Und englischsprachig, Musik oder Französisch, alles Mögliche. Und es war noch eine echt schöne Mischung.
Ja, das war eine andere Zeit. Sie haben da Fernsehen gemacht in einer Zeit, in der ganze Familien eben auch gemeinsam vor dem Bildschirm saßen. Wenn Sie heute auf diese Jahre zurückblicken, was war das Besondere an dieser Fernsehzeit, dass wir vielleicht ein bisschen verloren haben? Ich frage Sie das auch, dass Sie irgendwann ein Interview gegeben haben. Da haben Sie gesagt, die Risikobereitschaft ist nicht mehr da. Man kauft nur noch Formate ein, die weltweit erprobt und vermarktet worden sind und geht immer auf Nummer sicher. Das ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, das weiß ich. Aber das zeigt ja schon auf, wie sich vielleicht auch die Medienwelt verändert hat.
Hat sich sehr verändert. Wir hatten früher Redakteure, die selber sich Dinge überlegt haben und die nicht immer nur darauf gewartet haben, was wird mir gerade angeboten, sondern die waren selbstständig und von sich aus auf der Suche nach Themen und neuen Ideen und kamen auch vielfach aus dem Theaterbereich und die waren jetzt nicht so der Typ Manager, sondern mehr der Typ kreativer Mensch. Und da durfte man auch sehr viel mehr auch mal experimentieren. Die Risikobereitschaft war viel größer. Man hat zum Beispiel auch spontan mal was ausprobiert. Und wenn mal was schiefgegangen ist, ist auch nicht so schlimm. Also heute kauft man eigentlich hauptsächlich gut abgehangene Formate ein und es ist überall so ziemlich das Gleiche, was gemacht wird. Was funktioniert, wird weiter durch den Fernsehköcher durchgezogen bis zum Exzess. Und Fernsehsender sind auch irgendwie austauschbarer geworden. Moderatoren sind, finde ich, auch austauschbarer. Die sind mal auf RTL, mal in ARD, mal ZDF. Also das war früher nicht möglich. Wenn man beim Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet hat, dann konnte man auch nicht Ausflüge jetzt ins Private machen zum Beispiel. Ja. Man musste, ich habe das zwar dann auch mal machen können und kam aber dann wieder zurück. Aber das war irgendwie noch, ja, jeder Sender hatte mehr noch seine eigene Farbe.
Stimmt es eigentlich, dass von der Knopf-Hoff-Show 3 Piloten produziert wurden und man damals gesagt hat, wenn es nicht funktioniert, nehmen wir es wieder raus, aber wir probieren es zumindest?
Ganz genau, es waren 3 Piloten, die produziert wurden. Und man hat gesagt, wir setzen die jetzt einfach mal ein, schauen, ob das die Zuschauer annehmen. Und dann war das einfach ein so großer Erfolg, dass man gesagt hat, Mensch, das machen wir natürlich jetzt weiter. Also ich glaube, die Fernsehschaffenden damals haben die Wirkung der Knopf-Hoff-Show selber ein bisschen unterschätzt. Ja, aber man hat sich noch mehr nach dem gerichtet, was dann wirklich auch mal neu war. Und das war die Knopf-Hoff-Show tatsächlich. Es war was komplett Neues im Fernsehen.
Ja, das war ein Riesenerfolg. Heute fehlt eben auch mal dieser Mut. Ideen bekommen kaum noch eine Chance. Das ist auch eine Aussage von Ihnen, die sich ja mit vielen Ihrer Kolleginnen und Kollegen auch deckt, die das mir auch schon gesagt haben. Bei mir war vor einiger Zeit eine Zeit Holm Dressler zu Gast. Da ging es um die gemeinsame Zeit mit Thomas Gottschalk, mit Günther Jauch. Das ist schon schön, wenn man das so hört, wie das früher so ein bisschen leichter vielleicht auch herüberkam. Ich kann mir aber vorstellen, Sie haben ja so viele moderiert. Da gab es ja immer gute Laune vor Millionen Menschen. Aber es muss ja auch Tage gegeben haben, liebe Ramona Leis, an denen Ihnen das vielleicht auch nicht so einfach gefallen ist. Hatten Sie da so innerlich so ein Geheimrezept, wie Ihnen das dann gelungen ist, auch diese gute Laune oben zu halten?
Ja, das muss man dann schon professionell sehen. Also ich war schon immer der Typ, auch wenn es mir persönlich privat schlecht ging, wenn dann die Kamera anging, dann habe ich in dem Sinne funktioniert. Und dann habe ich auch eigentlich für die Zeit, die ich gearbeitet habe, das Traurige oder Schreckliche, Unangenehme vergessen können. Mhm. Und das, wenn die Kamera dann aus war, kam das natürlich auch wieder zurück. Aber das war schon eine Sache, das muss man lernen im Fernsehen oder überhaupt, wenn man vor der Kamera agiert oder auf einer Bühne steht. Das Private, das darf dann nicht Einfluss nehmen. Das ist leider so.
Ja, das mit dem Privatleben ist immer so eine Geschichte. Und bevor wir auch da vielleicht noch kurz ein bisschen drüber sprechen, wenn ich das darf, würde ich Ihnen gerne noch eine Frage stellen. Das fand ich total beeindruckend auch, denn ich wusste zum Beispiel nicht, dass Sie unter anderem für David Hasselhoff, jetzt kommen wir wieder zu 1989 zurück, also Sie haben ja eine Reihe Kinderbücher geschrieben, vielleicht fange ich damit mal an, einige Liederbücher herausgegeben, Sie haben Texte für Schlager, Pop, volkstümliche Lieder verfasst, unter anderem auch für David Hasselhoff.
Ja, also das war der bekannteste, für den ich was schreiben durfte. Und ich habe aber auch geschrieben, zum Beispiel für Katja Epstein, für Hanne Haller, mit der habe ich viel zusammengearbeitet. Slavko Ausenik, Tommy Steiner, für sehr viele Texte geschrieben. Und es hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Aber auch meine eigenen Texte, ich habe ja selber mal eine CD auch rausgebracht. Mhm. Das war mal so ein kleiner Ausflug von mir, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Aber als Schreibende, das hat mir immer viel Freude gemacht. Vor allem, dass man dann auch mal was hatte, wo man nicht vor der Kamera steht, sondern für sich auch mal was schreiben kann oder was ausprobieren kann. Das habe ich gern gemacht immer.
Ja, jetzt haben Sie schon Hanne Haller erwähnt, leider auch nicht mehr unter uns weit. Mit ihr haben Sie das Lied der ARD-Fernsehlotterie geschrieben.
Für die Katja Epstein, genau, ja. Mhm,
genau, für Katja Epstein, genau, mit Hanne Haller. Also Sie waren schon immer sehr umtriebig und ich kann mir vorstellen, dass es mit einem Menschen ja schon auch was macht. Wie hat Sie denn der Medienbetrieb als Mensch verändert, wenn man das selbst so wahrnehmen kann?
Ja, man wird mit vielen Wahrheiten konfrontiert, die man vorher nicht erkennen hätte können. Also man wird ein bisschen härter mit sehr, ich war als ich als junge Frau angefangen habe, war ich teilweise wirklich schockiert von der Härte dieses Berufs und wollte eigentlich gleich am Anfang der Schaubude dann auch schon wieder aufhören mit allem. Aber da habe ich mich dann so im Lauf der Zeit so ein bisschen dran gewöhnt, dass man doch mit sehr vielen Dingen auch zu tun hat, wo man sagt, Mensch, das ist jetzt wirklich ungerecht oder gemein oder sonst was. Es ist nicht einfach. Also das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, sage ich mal, die Medienwelt. Man lebt mit Enttäuschungen. Man lebt mit unglaublich tollen Erfolgen und kommt oft selber gar nicht mehr mit. Was verliert manchmal die Bodenhaftung und hat auch mit sehr viel Oberflächlichkeit zu tun. Und da seinen eigenen Weg zu finden, das ist nicht immer leicht.
Und diesen eigenen Weg, den sind Sie immer gegangen. Und ich glaube, es gab einen für Sie sehr besonderen emotionalen Moment. Das muss im Mai 2008 gewesen sein. Da haben Sie nämlich sehr viel Post bekommen. Früher gab es ja noch Briefe und nicht diese schönen Social-Media-Posts und blöden Kommentare, die man ja oft wahrscheinlich auffasst. Also Ihnen haben damals sehr viele Menschen geschrieben, vor allem Frauen, ältere Frauen, die Ihnen geschrieben haben und sich gewünscht haben, Sie hätten das damals auch sagen können, was Sie im Mai 2008 gemacht haben. Genau, Sie sind damals an die Öffentlichkeit gegangen und haben der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass Sie eine Beziehung mit einer Frau haben, was ja etwas völlig Normales ist, aber es war ja 2008 vielleicht noch ein bisschen anders, vor allem in der Medienwelt.
Ja. Also ich habe mich damals dazu entschlossen, das endlich mal der Öffentlichkeit preiszugeben und nicht mehr immer zu verschweigen. Das war für mich sehr schwierig, quasi immer ein geheimes Leben auch zu führen. Man kann ja sich auch nicht öffnen. Und ich habe dann festgestellt, Mensch, das war ein sehr guter Schritt, mein sogenanntes Outing. Ich habe Post von älteren Frauen gekriegt, die mir geschrieben haben, sie wünschten, sie hätten damals auch sagen können, dass sie Frauen lieben. Habe aber auch von jüngeren Frauen sehr viel Danke bekommen, Dankeschöns bekommen, weil sie durch mich eben den Eltern das sagen konnten und den Mut gefunden haben, sich selbst auch zu öffnen. Und dann haben halt viele junge Frauen mir eben geschrieben, dass sie, als sie das den Eltern von mir gesagt haben, gehört haben, na, wenn die Ramona mit einer Frau zusammen ist, dann kann meine Tochter das auch sein. Es hat sehr viel bewirkt und da bin ich schon auch stolz drauf.
Das glaube ich Ihnen. Was hat denn diese Offenheit Sie beruflich gelehrt? Sie waren wahrscheinlich auf der einen Seite so ein bisschen erstaunt über das, was da in den Medien geschah, aber ich glaube auch ein bisschen enttäuscht über manche Reaktionen oder das, was vielleicht dann auch mittelfristig noch passiert ist.
Ja, ich hatte natürlich, als ich mich geoutet habe, schon vorher mit der Möglichkeit gerechnet, dass mich das meine Karriere kostet. Und genauso ist es dann eigentlich auch passiert. Es ist eine Zeit lang ist es noch gut gegangen, hatte ich noch Aufträge und alles, aber so hinter den Kulissen habe ich dann schon gehört, dass die Chefs das nicht unbedingt gut gefunden haben. Und ich habe halt dann auch gemerkt, dass die Zuschauer es anders gesehen haben als die Vorgesetzten oder die Chefs, wenn man so sagen will. Und ich habe aber dann für mich beschlossen, okay, dann endet meine Karriere, aber mein Leben beginnt. Und mit diesem Entschluss habe ich eigentlich sehr gut weiterleben können.
Das haben Sie sehr schön gesagt. Geld gegen Freiheit tauschen. Und Sie waren außerdem, glaube ich, sehr verliebt in Ihre Frau, die Sie dann später auch geheiratet haben.
Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, das ist mir jetzt das Wichtigere. Und Karriere habe ich ja lang genug schon gemacht. Und jetzt fehlt halt noch ein bisschen Leben. Und das möchte ich jetzt haben. Und das habe ich seitdem.
Das haben Sie seitdem und Sie haben noch viel vor. Glauben Sie denn, dass Medien auch so eine gewisse Verantwortung für gesellschaftliche Veränderungen haben?
Ja, hätten sie schon. Die könnten sehr viel mehr bewirken, als sie es tun. Und die Medien sind immer noch sehr verhaftet in ihren alteingebrachten Pfaden. Die könnten wirklich ein bisschen mehr tun, damit alles offener wird. Und das passiert eigentlich noch viel zu wenig. Und da finde ich, haben die Medien schon eine große Verantwortung, die sie nicht immer wahrnehmen.
Ja, ja. Und wenn Sie heute ein bisschen Zeit haben und nicht als Künstlerin tätig sind gerade oder unterwegs sind, dann habe ich gelesen, dass Sie zum Beispiel amerikanische Spielfilme auch lieben, zum Beispiel Der Teufel trägt Prada. Haben Sie denn den zweiten Teil schon gesehen?
Ja, klar. Genial. Also, wenn man nie ins Kino geht, aber da muss man rein. Das ist eigentlich der beste Film, den ich in langen, langen Jahren und Jahrzehnten gesehen habe. Großartiger Film.
Ja, ja. Also ich frage das, weil jeder ja seine eigenen Möglichkeiten hat, auch so ein bisschen runterzukommen und sich abzugrenzen von dem, was man sonst im Alltag erlebt. Das sind ja auch keine einfachen Zeiten. Was hat Sie denn das Fernsehen rückblickend betrachtet über Menschen gelehrt?
Ja, dass man nicht zu gutgläubig sein sollte, nicht zu offen, dass man sich seine Persönlichkeit behalten muss, auch wenn es manchmal schwierig ist, und dass man nicht enttäuscht sein darf, sondern die Zeit, die funktioniert, mit Freude positiv mitzunehmen, zu erleben, das Beste draus zu machen und mit dem Negativen, was durchaus mitschwingt, zu lernen, umzugehen. Und das Fernsehen ist sehr schnelllebig und damit muss man auch leben lernen. Ich habe ja auch viele kuriose Situationen erlebt oder auch tolle, spannende Gäste gehabt, die mich sehr positiv überrascht haben. Und das war, man muss mit diesem Auf und Ab leben lernen und das trotzdem sich dabei bewahren und sich auch immer mal wieder sein Privates erhalten und auch mal lernen, Nein zu sagen.
Ja, ja. Gab es denn einen Gast, der Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben ist?
Ja, zum Beispiel Michael Douglas. Mhm. Da war ich sehr überrascht. Der hat eine Mordsentourage dabei gehabt, die sich ganz wichtig genommen haben und gesagt haben, Vorsicht beim Interview mit ihm. Der kann verschiedene Fragen, darf er nicht hören, das darf man nicht und. Und ich war schon sehr beeindruckt, habe mir gedacht, hoppala. Und als dann wir kurz vor Beginn der Sendung beide hinter der Bühne standen, habe ich ihn gefragt, was darf ich dich denn nicht fragen? Und er hat gesagt, hey Ramona, you can ask me anything you like. Und er war total umgänglich und easy. Ja. Und seine Entourage hat sehr viel schlimmer gemacht, als der Mann war. Das war ein total super cooler Typ. Und da gab es sehr viele, da habe ich oftmals festgestellt, dass je bekannter die Leute sind, desto umgänglicher waren sie eigentlich. Schwierig waren immer die noch nicht bekannt waren.
Ja, das hat mir Holm Dressler auch bestätigt und eine schöne Anekdote erzählt von Klaus Kinski, den ich ja persönlich auch nicht kennenlernen durfte. Ich weiß nicht, ob Sie ihm mal begegnet sind früher.
Nee, danke. Da glaube ich,
brauchten wir beide nicht, aber der ist ja auch gerne mal aus einem Fernsehstudio dann herausgerannt oder hat das dann eskalieren lassen. Sie haben in einem Interview mit Ippen Media gesagt, wenn man nicht mehr regelmäßig im Fernsehen erscheint, vergessen einen die Leute oder es gibt andere, aktuellere Gesichter, Influencer zum Beispiel. Da wundere ich mich manchmal wirklich, wie wenig man heute können muss, um zu beeindrucken. Musste man denn früher, ich kann mir die Antwort schon denken, früher mehr drauf haben?
Ja, eigentlich schon. Schauen Sie, wenn ich allein als Hörfunksprecherin, um da reinzukommen, zwei Fremdsprachen können musste, musste man schon sehr viel mehr können, wissen als heute. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Also wenn ich sogar die Generation von Show-Entertainerinnen von vor mir anschaue, also eine Katharina Valente oder Kessler-Zwillinge, die mussten sogar noch viel mehr können als unser eins, meine Generation. Und so wurde das immer weniger. Ich finde schon, dass man heute jetzt teilweise, um als Influencer irgendwie toll rüberzukommen, echt nicht viel können muss. Vielleicht sich die Zähne putzen und dabei sagen, hey, jetzt halt mir die Zähne geputzt. Also ich finde das nicht so beeindruckend, wenn ich ehrlich bin.
Auch das ist bei vielen Menschen schon eine Leistung.
Ja, genau.
Was
Ah, ja.
möchten Sie denn, was möchten Sie denn, liebe? Ja, bitte, Frau Leis, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Nein, ich wollte eigentlich nur noch sagen, es gibt schon viel Plattformen für doofe Leute. Das ist schon ganz erstaunlich.
Ja, die gibt es. Was würden Sie denn jungen Frauen mitgeben wollen, die heute für sich feststellen, ich möchte in den Medien starten? Was sollte man da mitbringen oder wann sollte man es lieber lassen?
Ach, man sollte keine Illusionen haben. Man sollte nicht meinen, da komme ich einfach groß raus und muss nicht viel dafür tun. Also im Endeffekt, Qualität muss man schon drauf haben. Und das würde ich raten. Ich würde auch immer raten, versuch einen echten Beruf auch abzuschließen, dass du nicht davon abhängig bist. Also eher würde ich, wenn ich eine Tochter hätte, sagen, du musst nicht unbedingt sein. Es sei denn, du zerbrichst, wenn du nicht vor die Kamera kommst. Aber wer tut das schon?
Ja. Dann kann ich mal davon ausgehen, dass Ihr Sohn, der gleich alt ist mit mir, nicht in der Medienwelt tätig ist.
Nee, der hätte zwar wirklich Möglichkeiten gehabt, aber er hat sich dann dafür entschieden, das nicht zu machen. Er hat früh erkannt, dass da auch sehr viel Unschönes damit verbunden ist.
Okay. Sie haben dann nach Ihrer TV-Karriere Ihre Leidenschaft ja zur freischaffenden Kunst entdeckt. Welche Rolle spielt Kunst heute in Ihrem Leben?
Oh, das gibt mir unglaublich viel. Ich kann mich komplett ausleben in meiner Malerei. Es macht mir Freude. Es befriedigt mich komplett. Ich kann da so viel von mir auch rein interpretieren und zeigen. Und da kann ich komplett abschalten. Da macht mich echt happy zu malen. Und ich habe auch schon einen ganz guten Erfolg damit. Muss aber jetzt nicht mehr die bekannteste Malerin Deutschlands werden. Also ich mache das für mich und für die Menschen, die Freude an meinen Bildern haben. Das ist eine
Also,
schöne Sache und kann ich
ja.
auch zu jeder Tages- und Nachtzeit machen, wie ich will.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also, Sie malen da völlig frei von der Leber weg, ohne den Kopf einzuschalten. Also, Sie wissen, wie ich es meine, aber Sie machen das dann früh morgens, spät abends, wann Sie Lust haben.
Ja, man muss, also ich habe festgestellt, meine besten Bilder sind die, wo ich es schaffe, meinen Kopf komplett auszuschalten. Ich stehe dann vor einer weißen Leinwand und fange überhaupt nichts denken an, sondern ich hau Farben drauf, mach und tu und irgendwann kommt was dabei raus, was ich jetzt das erste auch mal stehen lasse und dann ein paar Tage später weitermache. Also ganz frei, wie ein bisschen auch nachzuspüren, wie man als Kind gemalt hat. Das finde ich auch ganz wesentlich, dass man noch seine, als Kind malt man komplett frei und
Ja.
das habe ich damals unglaublich gerne gemacht. Und das wieder für sich zu entdecken, da kommen die besten Bilder bei raus. Zumindest meine Einstellung.
Und Sie haben einen Schäferhund namens Benji.
Ja, der Bench ist schon 11 Jahre.
Oh, also ein bisschen in die Jahre gekommen, aber eigentlich im besten Alter.
Naja, im besten Alter war er, aber er hat mit mir viel gemeinsam. Wir sind beide noch sehr gut drauf und happy und das ist er auch. Und der Benji ist ein toller Hund. Also der ist so liebevoll mit Menschen und mit Kindern. Also ich kann da ganz, ganz viel Vertrauen auch zu ihm haben. Der würde niemals böse werden. Also man hat manchmal richtig Glück mit einem Hund und Benji ist so einer. Das ist ein super Hund.
Hunde sind tolle Lebenswesen und Lebewesen. Und ich frage das auch, da Sie ja mit Ihren Kunstwerken die Verbindung zur Natur und zur Tierwelt vermitteln möchten. Es gibt ein Kunstwerk bei Ihnen, das hatte ich gesehen auf Ihrer Webseite, das heißt Mein Lieblingstier. Ist das auch der Schäferhund, Benji?
Ich male nicht jetzt speziell ein Tier, das ich habe, sondern das kommt so aus mir raus. Manchmal sind meine Tiere, die ich male, schauen auch gar nicht so aus wie ein spezielles Tier, sondern sind so Fantasietiere. Und ein bisschen was von Benji ist sicher in meinen Tieren immer überall irgendwie mit dabei. Aber ich bin jetzt keine naturalistische Malerin, sondern mag gern verrückte Dinge malen und ja, es fließt halt viel rein von mir, was ich vielleicht im Lauf meines Lebens auch erlebt habe und gar nicht so in Erinnerung habe. Das kommt alles beim Malen raus.
Und wenn Sie nicht gerade mal abends für 2 Stunden noch im Atelier stehen, liebe Frau Leis, Abschlussfrage, auf was dürfen wir uns bei Ihnen in den nächsten 30 Jahren noch freuen? Haben Sie noch neue Projekte? Was macht Sie heute glücklich und was befreit Sie?
Also ich bin auch sehr glücklich mit meinen Enkeln, bin gerne Omi und spiele mit meinen Enkeln und habe meine Malerei. Wenn mal ein Auftrag kommt zwischendurch, freue ich mich drüber und könnte mir auch schon vorstellen, dass ich, wenn ich nächstes Jahr 70 bin und dann eine, ja, noch so drauf bin wie heute, dann, dass ich vielleicht auch mal den Frauen zeige, hallo, ihr 70-Jährigen, es gibt anderes für uns als nur, was ihr in der Werbung seht, wenn es ums Lip-Einlagen und Vagisan-Cremen oder sowas geht. Ich finde das übel. Oder würde ich ganz gerne zeigen, was eine 70-Jährige heutzutage ausmacht. Und das müsste schon einfach mal ein bisschen anders gezeigt werden. Wir sind ja nicht immer nur 30, sondern, und wenn wir 70 sind, denken wir dann auch noch lange nicht ans Sterben oder nur an die Blasenschwäche. Also das ist ja wohl alles Quatsch.
Das ist ein schönes Schlusswort. Da sind wir sehr gespannt, was noch kommt. Wir haben heute so ein bisschen mitbekommen, Fernsehen verändert sich, Formate kommen und gehen, Moderatoren werden ausgetauscht, Trends wechseln. Aber eine Ramona Leis bleibt und die bleibt auch im Gedächtnis. Und ich danke Ihnen da sehr für Ihre Zeit. Sie haben ja wirklich über viele Jahre hinweg Millionen Menschen begleitet mit Ihrem Charme, den Sie auch heute noch haben, finde ich, mit einer ganz besonderen Haltung und auch einer besonderen Mischung aus Leichtigkeit und Ernsthaftigkeit, die Sie immer super hinbekommen haben. Ich wünsche Ihnen, liebe Ramona Leis, alles Liebe weiterhin. Bleiben Sie so, wie Sie sind.
Ich danke Ihnen sehr für das wirklich tolle Gespräch. Es hat mir echt sehr viel Freude mit Ihnen gemacht. Und ich wünsche Ihnen auch von Herzen alles Liebe und Gute und natürlich euren Hörern, Hörerinnen, dass das richtig viel Freude macht und weiterhin alles Gute. Toi, toi, toi.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchternbisnüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.